Mein Sohn Josua ist gerade 21 Monate alt und momentan ist sein Lieblingswort das Wort auch. Und er sagt dieses Wort gerne in Kombination mit allen Menschen, die ihm gegenüber sitzen, die sich irgendwo im Raum befinden oder die er kennt. Und so kommt es dann, wenn wir zusammen essen und er isst etwas, dann sagt er Papa auch und erwartet, dass ich das jetzt auch essen soll. Mama auch, Opa auch, Oma auch. Und so geht es dann immer weiter. Bei allem, was er tut, achtet er darauf, dass die anderen das auch tun. Und wenn die anderen etwas tun, dann möchte er selber auch. Und da ist mir aufgefallen, und es ist faszinierend für mich, wie er die Welt um sich herum wahrnimmt, wie er sich vergleicht mit den anderen und wie er dadurch ganz, ganz viel lernt. Das zeigt mir, das Vergleichen liegt bei uns Menschen von klein auf im Blut. Wir vergleichen uns mit anderen, es ist völlig normal, wir lernen dadurch sehr viel, aber das Vergleichen hat auch seine Grenzen und Vergleichen kann auch problematisch werden. Und ein Stück weit geht es darum, in diesem Psalm, den ich heute mit euch gemeinsam betrachten möchte, Psalm 73, habe das Ganze genannt, ein Gebet des Zweifels, und ich möchte diesen Psalm einmal komplett im Ganzen vorlesen, bevor wir dann genauer darauf eingehen. Und ich lese die Elberfelder Übersetzung. Ist ein bisschen holprig an der einen oder anderen Stelle, aber da kommen so ein paar Dinge drin vor, auf die ich dann noch genauer eingehen werde. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut, wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen all deine Taten. Ein Psalm, der beim ersten Lesen sehr schwer zu verstehen ist, der inhaltlich so viel enthält, dass man es gar nicht fassen kann auf den ersten Blick. Aber ein Psalm, der am Ende sehr hoffnungsvoll aufhört. Der letzte Vers, der ist vielleicht vielen von Ihnen etwas vertrauter in der Luther-Übersetzung, klingt er so. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist ein schöner Vers, den man hier und da vielleicht auch noch im biblischen Unterricht auswendig lernen muss. Meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, das haben wir eben auch schön gesungen in dem Lied. Vielen Dank an dieser Stelle. Diese Worte stammen aber von jemandem, der großen Zweifeln ausgesetzt war. Es ist der Psalmbeter Asaf. Wer war Asaf? Er war ein Levit, der unter David den gesamten Sängern am Heiligtum vorstand. Man könnte sagen, das war der Lobpreisleiter des Alten Testaments. Das war der Anbetungsleiter, das war der Chorleiter. Das war der Mann, auf den das ganze Volk geblickt hat beim Gottesdienst. Das war der, der ein Vorbild war für viele. In seiner Tradition stehen später die Söhne Asafs, die sagen, wir gehen diesen selben Weg, die dann auch in den Psalmen vorkommen. Hier in Psalm 73 lässt dieser Asaf, dieser große Leiter, uns an seinen zwiespältigen Gedanken teilhaben. Und er gewährt uns einen Einblick in sein angefochtenes Herz, bevor er zu diesem schönen Ende, sage ich mal, kommt, zu diesem großen Vers, den wir auch dann gerne auswendig lernen. Ein paar Sätze zum inneren Aufbau, zur Struktur des Psalms. Im Hebräischen gibt der Psalm uns eine Struktur vor, die in der Elberfelder, und deswegen wollte ich diese Übersetzung gerne lesen, so ein bisschen auch erkennbar wird. In anderen Übersetzungen wird das nicht so deutlicher, das ist auch nicht schlimm, das muss man jetzt auch nicht alles wissen, aber es ist doch interessant, wenn wir uns den Psalm näher anschauen. Dreimal kommt hier das Wort fürwahr vor. Fürwahr, das ist so ein bestärkendes Wort im Hebräischen. Sowas wie jawohl. Ein Wort, das man eigentlich nicht unbedingt braucht, das aber eine Bestärkung darstellt. Und es gibt uns einen kleinen Einblick in die Struktur. Dreimal wird mit diesem Wort fürwahr ein Gedankengang eingeleitet. In den ersten Versen 1 bis 12 gibt es ein allgemeines Bekenntnis in diesem Psalm. Und dann gibt es so allgemeine Beobachtungen des Lebens. Asaf schreibt ein Bekenntnis und sagt, was er im Leben wahrnimmt. In den Versen 13 bis 17 leitet dieses nächste Fürwahr ein, was diese Beobachtungen des Lebens mit ihm persönlich gemacht haben. Und dann im letzten Teil, ab Vers 18, leitet dieses Fürwahr Gedanken der Umkehr ein und Asaf formuliert, was Gott aus diesen Dingen gemacht hat, die er wahrgenommen hat. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen und wahrnehmen. Also der erste Abschnitt, der eingeleitet wird mit diesem Fürwahr, wie gesagt, ein allgemeines Bekenntnis und Beobachtung des Lebens. Fürwahr, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die reinen Herzens sind. Das ist ein klassischer, Psalm 73 ist ein klassischer Weisheitspsalm. Und die Weisheit im Alten Testament, sie sagt, Gott ist gut zu denen, die ihn suchen. Gott ist gut zu denen, die reinen Herzens sind. Gott ist gut zu Israel. Das ist das Glaubensbekenntnis im Alten Testament oder ein Teil davon. Und wenn du ihn suchst, dann geht es dir gut. Denn Gott ist gut zu denen, die ihn suchen. Das ist richtig, aber nicht die ganze Wahrheit. Und das ist auch das Problem hier. Aber Asaf beginnt diesen Psalm mit diesem allgemeinen Bekenntnis. Gott ist gut zu Israel. In Klammern, was habe ich jetzt damit zu tun? Das Glaubensbekenntnis Israels ist, dass Gott voller Güte ist und die belohnt, die ihn suchen. Und der Psalmist Asaf spannt jetzt hier am Anfang einen Bogen, den er ganz am Ende wieder aufnehmen wird. Aber dazwischen Da geschieht so einiges. Und ohne Umschweife kommt er im nächsten Vers zu dem eigentlichen Problem, zu dem eigentlichen Thema dieses Psalms. Er sagt, ich aber, ich wäre beinahe gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen. Warum dieses Ich aber? Asaf möchte an diesem Bekenntnis Israels festhalten, dass Gott gut ist, aber er hat trotzdem ein Problem. Er beobachtet das Leben um sich herum. Er sieht Menschen, die ihn umgeben, und er bemerkt ein paar Dinge. Da sind Menschen, die nicht nach Gott fragen, die ganz anders leben als ich, und denen geht es gut. Vers 3 leitet er das ein und sagt, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ja, denen geht's gut. Aber Gott ist doch gut zu denen, die ihn suchen, und die suchen ihn nicht. Wie passt das zusammen? Sie sind wohlgenährt, Vers 4. Sie haben genug zu essen. Vers 7 bringt das so ein bisschen auf die Spitze, ne? Irgendjemand hat schon geschmunzelt bei dem Lesen. Aus dem Fett heraus tritt ihr Auge. Möchte heute keiner mehr haben, ne? Dass unsere Augen aus einem aufgedunsenen Gesicht herausblicken. Aber das ist ein Bild des Wohlstandes. Da ist jemand gut genährt und da gucken dann irgendwo noch so die Augen raus. Und das ist das Bild hier. Es sollte was ganz Besonderes ausdrücken. Diesen Menschen geht es gut. Die haben genug zu essen. Sie sind hochmütig. Sie achten nicht auf ihre Worte, sagt Asaf. Sie tun ganz offen das Böse. Und Asaf nimmt das wahr und sagt, das hat keine Konsequenzen in ihrem Leben. Sie lästern sogar über Gott. Sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Und sie sind trotzdem glücklich. Sie sind erfolgreich in ihrem Leben. Sie erwerben Vermögen und sie leben ein sorgloses Leben. Wie kann das sein? Fragt Asaf sich. Wie passt das zusammen zu meinem Glauben? Und diese Beobachtungen rütteln an seiner Welt. Sie bestürzen ihn und sie erschüttern seinen Glauben. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Das bringt diese Erschütterung des Glaubens nicht zum Ausdruck. Das ist eigentlich viel zu niedlich, dieses Bild. Aber ich wollte es euch dennoch zeigen, weil hier etwas dargestellt wird, was wir im Kleinen oder ja im ganz Großen bei Asaf sehen. Zwei Kinder, beide haben ein Eis, aber das eine Kind hat ein größeres. Ne? Ist euch aufgefallen? Und ich liebe diesen Blick des Jungen, der so ein bisschen drauf guckt und denkt, das ist jetzt nicht wahr. Ne? Also der andere hat das größere Eis. Es ist echt zu niedlich, um diese Erschütterung des Glaubens darzustellen, die Asaf hier erlebt. Aber es beginnt so ähnlich. Asaf vergleicht sich und sein Leben mit dem Menschen, der nicht nach Gott fragt. Und der andere hat das größere Eis. Dem anderen geht es besser. Und Asaf wird neidisch und so beginnen seine Zweifel. Vielleicht hast du schon mal Ähnliches erlebt in deinem Leben. Ich kenne solche Gedanken. Vielleicht kennst du ähnliche Gedanken im Kleinen oder im Großen in deinem Leben. Vielleicht in der Schule, wenn alle anderen scheinbar keine Probleme haben, du aber Probleme hast und du hast deine Probleme ständig vor Augen und du betest und du merkst den anderen, denen geht es allen aber einfach so total gut. Vielleicht auf der Arbeit, wenn die Kollegin oder der Kollege die Beförderung bekommt, die du eigentlich verdient hast, weil du dich genauso eingesetzt hast, aber du aber bei bestimmten Geschäftspraktiken Hemmungen hast, diese durchzuführen, weil du den geraden Weg gehen möchtest. Manchmal ist der Ehrliche der Dumme. Vielleicht hast du solche Gedanken, wenn du deinen Nachbarn beobachtest und merkst, der hat das bessere Haus oder der hat überhaupt ein Haus, der hat das bessere Auto, der gibt keinen Zehnten an die Gemeinde, der spendet nicht zurück an Gott von dem, was er bekommt, dem geht's gut. Der hat viel mehr zur Verfügung. Wohin führen uns unsere Beobachtungen? Das ist die entscheidende Frage hier. Die Beobachtungen, die Asaf macht, sie säen Zweifel in seinem Inneren. Und er ringt dann aufgrund dieser Beobachtungen in seinem Herzen mit verschiedenen Gedanken, die ihn in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und das thematisiert er im zweiten Abschnitt, wo es darum geht, mit diesen Zweifeln, die nagend sein können, die wirklich beständig im Inneren für Unruhe sorgen können, sich damit auseinanderzusetzen.
Asaf sieht das Wohlergehen der Gottlosen. Er vergleicht es. Und dieser Vergleich führt ihn zu dem zweiten Fürwahr. Ein Trugschluss. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Eine ziemlich harte Aussage, oder? Wenn das der Lobpreisleiter des Alten Testaments sagt, und er sagt, fürwahr, tatsächlich, ich habe mich umsonst abgemüht, ich habe umsonst mein Herz reingehalten, wenn ich das alles sehe und das mit meinem Leben vergleiche. Der Schluss liegt an diesem Punkt nahe, der Glaube lohnt sich doch nicht. Meine Gebete wurden nicht erhört, es bringt ja doch nichts, dass ich mich hier einsetze. Dem anderen geht es viel besser und er fragt noch nicht mal nach Gott. Gedanken des Zweifels. Sie sind zutiefst menschlich und viele von uns haben sie an unterschiedlichen Stellen unseres Lebens. Manche von uns halten solche Gedanken davon ab, überhaupt im Glauben verbindlich zu werden, überhaupt Jesus nachzufolgen, weil wir irgendwie glauben, es lohnt sich doch nicht. Von dem, was wir an Sichtbarem sehen, lohnt sich das nicht. Manche von uns halten solche Gedanken ab, ihren Glauben entschieden auszuleben. Sie haben sich für ein Leben mit Gott entschieden, aber sie bleiben irgendwie dann irgendwo auf der Strecke. Sie bleiben auf innerer Distanz zu Gott. Manche von uns haben solche Gedanken und bleiben der Gemeinde fern. Sie kommen einfach nicht mehr. Zunächst schleichend und dann gar nicht mehr, weil der Zweifel zu groß wird. Und weil die Kluft zwischen dem, was Bekenntnis ist, und dem, was man erlebt auf der anderen Seite im eigenen Alltag, zu groß wird. Und es passt irgendwann nicht mehr zusammen und irgendwann kann man diesen Spagat nicht mehr leben. Und manche von uns haben solche Gedanken, sie würden das aber niemals zugeben, weil die Scham zu groß ist. Liebe Gemeinde, egal wo wir uns wiederfinden, ich möchte uns an dieser Stelle etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Eins steht fest, Psalm 73 steht in der Bibel, weil Zweifel etwas völlig Normales sind. Etwas total Menschliches sind. Und Psalm 73 steht in der Bibel, weil Gott uns mit seinem Wort durch unsere Zweifel hindurch begleiten möchte. Weil er uns etwas geben möchte, was Hand und Fuß hat. Er will nicht, dass wir unseren Glauben an den Nagel hängen. Er will nicht, dass wir in diesen Zweifeln stecken bleiben. Er will, dass wir lernen, mit diesen Zweifeln umzugehen und darin zu wachsen. So wie Asaf hier. Deshalb hat er diesen Psalm geschrieben. Deshalb hat dieser Psalm den Zugang in das Buch, in die Sammlung der Psalmen gefunden. Weil Gott etwas damit vorhat. Was können wir von diesem Psalm lernen? Wie geht Asaf mit seinen Zweifeln um? Nun, zum einen betet er. Und das ist schon mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Das bedeutet nämlich, er spricht sie aus, seine Zweifel. Und er spricht sie nicht einfach nur so aus, um seine Zweifel zu wälzen, um zu sagen, wie viele Gedanken er sich macht, sondern er spricht sie vor Gott aus. Der Wendepunkt, er kommt nicht sofort, aber er kommt. Und das wird im Verlauf des Psalmes sichtbar. Vers 15. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Das ist noch nicht der Durchbruch in diesem Psalm, aber es ist ein Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt wird eingeleitet, dass wir hier sehen, dass sich die Sprechrichtung im Psalm ändert. Das ist bei den Psalmen immer etwas, worauf man achten kann, wenn man den Psalm mal liest oder andere Psalmen liest. Manchmal ändert sich da die Sprechrichtung, dass man vorher in der dritten Person spricht und dann plötzlich in der zweiten. Und das ist genau hier. Vorher spricht Asaf über Gott und jetzt spricht er mit Gott. Und er sagt, hätte ich treulos gehandelt, hätte ich das ebenso gemacht wie die anderen, dann hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Würde es weitergehen wie im Psalm bisher, würde er sagen, an dem Geschlecht seiner Söhne, also Gottes Söhne, so des Volkes Israel. Aber hier ändert sich was. Er spricht mit Gott. Und das ist der Wendepunkt, das ist der Ausbruch aus diesem gedanklichen Teufelskreis. dass es den anderen so gut geht und mir so schlecht. Das ist der Ausbruch aus diesem Selbstmitleid, in dem er sich befindet. Und er löst sich von seiner Fixierung auf die anderen, von seiner Fixierung auf die Menschen, die nicht mit Gott leben. Und er kommt wieder dahin, dass er mit Gott spricht. Welcher Gedanke führt ihn dahin? Es kann bei uns manchmal auch ein ganz anderer Gedanke sein. Es ist ja nicht immer dieser eine Gedanke, aber ich finde es spannend, welcher Gedanke es ist. Es ist der Gedanke an das Geschlecht deiner Söhne. Also mit anderen Worten, der Gedanke an das, was Gott getan hat früher, an das, was er mit dem Volk Israel getan hat, wie er das Volk geführt hat. Asaf sieht sich in dieser Verbindung mit dem Volk Gottes und sagt, so wie Gott da gehandelt hat, wenn ich daran denke, das bringt mich irgendwie wieder dahin zurück, dass ich mit Gott rechne, dass ich zu ihm zurückkomme. Der Blick auf Gott, er ist zwar versperrt, aber nicht der Blick auf die Gemeinschaft der Glaubenden. Das ist der entscheidende Punkt hier. Der Blick auf die Gemeinschaft, der öffnet wieder den Blick für Asaf, für Gott. Und das ist etwas, was wir als Gemeinden auch lernen müssen, dass wir Menschen, die in Zweifeln sind, Menschen, die durch schwierige Zeiten gehen, die durch Täler gehen müssen, dass wir ihnen helfen, diesen Blick auf Gott wieder neu zu finden. Nicht durch irgendwelche weisen Ratschläge, sondern durch Annahme, durch Gebet, durch Begleitung, durch Seelsorge. Das passiert hier. Asaf kann Gott nicht mehr sehen, aber er kann sehen, dass es da immer noch ein Volk Gottes gibt. Viele Menschen haben Probleme mit Gott, aber sie können die Gemeinde sehen und können sehen, da gibt es Menschen, die mit diesem Gott unterwegs sind. Bei Asaf leitet dieser Wendepunkt den Durchbruch ein. Dieser Perspektivwechsel bringt ihn wieder dazu, die Nähe Gottes persönlich zu suchen. Und so beschreibt er dann in Vers 17, dass er hineinging in das Heiligtum Gottes, um dort diese Gedanken durchzugehen. So lange quälten ihn seine Gedanken, aber dann entschied er sich, die Gegenwart Gottes aufzusuchen. Und Gott ist ihm begegnet, irgendwie, das wird gar nicht näher beschrieben in diesem Psalm. So eine Gottesbegegnung ist immer ein Geheimnis. Wenn Gott mit uns spricht, wenn Gott uns begegnet in unserer stillen Zeit, in unserem Leben, abseits von der Masse der Menschen, dann ist das immer etwas ganz Besonderes. Wir wissen nicht, wie es hier bei Asaf passiert ist. Vielleicht war es spektakulär im Heiligtum. Vielleicht war es einfach nur die einfache Stille vor Gott. Vielleicht war es ein leises Reden. Wie auch immer, Gott ist ihm begegnet und Gott hat Licht in seine Gedanken gebracht. Wohin bringen uns unsere Beobachtungen? Das ist die Frage, die dieser Psalm mir stellt, wenn ich ihn lese. Vielleicht auch zu dem Trugschluss, dem Asaf hier erlegen ist. Vielleicht auch, dass ich sage, es ist irgendwie alles umsonst. Ich mache da noch so mit, aber innerlich bin ich längst ganz woanders. Vielleicht bringen uns unsere Zweifel auch dahin, dass wir den Glauben aufgeben möchten. Aber bei Asaf wird der Wendepunkt eingeleitet, indem er die Gemeinschaft der Glaubenden ansieht und sagt, das, was da erlebt wird, das will ich nicht verraten. Und er kommt wieder dahin, dass er Gott sucht. Und jemand hat mal gesagt, wenn du selber nicht mehr beten kannst, dann suche trotzdem die Gemeinschaft und höre zu, wie die anderen beten. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, dabei zu sein und diesen Menschen, die mit Zweifeln zu kämpfen haben, auch diesen Platz einzuräumen. Sei dabei. Wenn du nicht beten kannst, dann bete ich. Und du kannst einfach zuhören. Die Begegnung mit Gott, sie führt Asaf zur Erkenntnis und das Ganze mündet dann in ein persönliches Bekenntnis. Und das ist das letzte Fürwahr, das eingeleitet wird im Psalm in Vers 18. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Asaf erkennt an dieser Stelle, dass der Mensch ohne Gott kein festes Fundament hat, auch wenn es so aussieht. Er hat kein festes Fundament, auf dem er stehen kann. Er erkennt, wie schnell eine Glückssträhne reißen kann, wie schnell ein erfolgreiches Leben ohne Sorgen ein Ende finden kann. Es mag eine lange Zeit oder sogar ein Leben lang gut gehen, aber das Ende ist entscheidend. Und er denkt über das Ende der Menschen ohne Gott nach und erkennt, nur Gott kann meinem Leben ein festes Fundament geben. Und so verliert das Glück der Gottlosen seinen Reiz für ihn. Diese Erkenntnis bringt er zu einem persönlichen Bekenntnis. In Vers 23 sagt er dann: Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und du nimmst mich nachher in Herrlichkeit auf. Ich glaube, Luther hat das übersetzt mit: Dennoch bleibe ich stets bei dir. Und das ist auch sehr zugänglich. Dennoch, trotz all dieser Sachen, die ich wahrnehme, trotz all dieser Zweifel, die ich habe, dennoch bleibe ich stets bei dir. Es ist interessant, dass er damit schon einen Bogen spannt zum Anfang. Gott ist gut zu Israel. Und dann sagte er: Doch ich wäre fast hingefallen, wäre fast gestrauchelt. Und jetzt sagt er: Doch ich bleibe stets bei dir. Ein fester Entschluss, den er sich fasst. Und er möchte, dass andere zweifelnde Menschen diesen Entschluss nachvollziehen können. Deshalb hat er, wie gesagt, diesen Psalm aufgeschrieben. Und dieser Psalm ist eine Einladung an uns, mit unseren Zweifeln, mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen zu Gott zu kommen. Nicht da stehen zu bleiben, sondern die Nähe Gottes zu suchen. Vielleicht wieder ganz neu. Vielleicht eine innere, neue Verbindung zu Gott zu suchen, die wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht verloren haben durch Beobachtungen, die wir in unserem Leben machen. Suche wieder neu die Gegenwart Gottes. Und mache dieses Gebet von Asaf zu deinem Gebet und sage: Doch, ich bleibe bei dir. Denn du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst und du leitest mich. Dieses Bild, dass Gott einen bei der rechten Hand nimmt, das ist ein ganz besonderes Bild in der altorientalischen Welt. Es beschreibt eigentlich die Einsetzung eines Königs. Nun sehen wir das ganz oft bei David, dass er das beschreibt: Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst, sehen wir in vielen anderen Psalmen, auch Psalm 63 zum Beispiel. Es ist eine hoheitliche Zuwendung Gottes. Und Asaf schreibt hier, dass er sich dieser hoheitlichen Zuwendung Gottes bewusst ist. Gott wendet sich mir zu, mir kleinem Menschen. Und er möchte, dass wir alle das auch nachvollziehen und auch begreifen und verstehen und für uns annehmen. Gott wendet sich uns zu. Er ergreift uns bei unserer Hand und er führt uns in unserem Leben. Und seine Wege sind gut, auch wenn sie uns nicht immer so vorkommen. Am Ende, da blickt er noch einmal ganz an den Anfang. Und ich habe euch ja gesagt, am Ende werden wir zum Anfang zurückkommen. Dieser große Spannungsbogen, er wird doppelt geschlagen. Am Anfang steht dieses Bekenntnis: Gott ist gut zu Israel. Und im letzten Vers sagt er, Gott nahe zu sein, das ist mir gut. Wieder so ein Bekenntnis, aber dieses Mal ist es kein allgemeines Bekenntnis wie am Anfang. Gott ist gut, aber ich weiß noch nicht genau, was ich damit zu tun habe. Am Ende sagt er, Gott ist gut und ihm nahe zu sein, das ist für mich mein Glück. Das Bekenntnis hat etwas mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Erfahrung zu tun. Gott ist Asaf begegnet in seinem Ringen mit Zweifeln, in seinen zwiespältigen Gedanken. Und im Gebet gab es diesen einen Wendepunkt, diesen einen Gedanken von vielen, der ihn wieder dazu brachte, die Nähe Gottes zu suchen. Und das wünsche ich jedem von uns in den Situationen, in denen wir stehen. Vielleicht sind es Situationen, die gar nicht so sehr hier wiederkommen, sich wiederfinden in diesem Psalm. Vielleicht sind es Glaubenszweifel für dich gar kein Thema im Moment. Das ist gut. Dann bete und bete für diejenigen, denen es so geht. Aber vielleicht ist es auch gerade so, dass in deinem Leben tatsächlich der Blick nach rechts und links zu den Nachbarn, zu den Kollegen auf der Arbeit etwas in deinem Inneren auslöst. Und dann wünsche ich dir, dass du diesen Psalm mitnehmen kannst und ihn durchbeten kannst in deinem Leben. Und dass du die Nähe Gottes wieder so erfährst, wie sie Asaf hier erfährt. Mach diesen einen Schritt auf Gott zu und sage: Dennoch, ich bleibe stets bei dir. Denn Gott ist immer an deiner Seite und er geht nicht weg. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du mit uns gehst durch unser Leben. Unser Leben führt uns manchmal über Höhen, wo es uns richtig gut geht, wo wir dankbar sind. Und manchmal geht es auch durch tiefe Täler, wo wir angefochten sind, wo Gedanken in unser Herz kommen, ja, die wir nicht erklären können, die uns mürbe machen. Herr, hilf du, dass wir in diesen Zeiten diesen Entschluss Asafs vor Augen sehen und ja, mit ihm zusammen sagen, wir bleiben bei dir und wir wissen, dass du die Quelle des Lebens bist. Wir wissen, dass du unserem Leben ein festes Fundament gibst. Und hilf, dass wir das, ja, diese Botschaft auch weitergeben können, weitertragen können in die Welt hinaus zu den Menschen, die sie auch so dringend brauchen. Danke dafür, dass du mit uns gehst. Danke dafür, dass du gut bist und wir daran festhalten dürfen. Amen.